SWR Aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
Die Inflation in Europa, sie ist weiter hartnäckig hoch und die Europäische Zentralbank deshalb weiter unter Druck. Leitzinserhöhungen sind ihr Instrument, um gegen die Teuerung anzukämpfen. Aber dabei das richtige Maß zu finden, ist offenbar gar nicht so einfach. Das hat schon der vorsichtige Zinsschritt der US-Notenbank gestern gezeigt. Heute nun die große Frage, was traut sich die Europäische Zentralbank? Die Antwort und eine Analyse von Heidi Radwilas.
Andere Notenbank, gleiche Entscheidung. Genau wie gestern die US-Notenbank Fed hat die Europäische Zentralbank heute den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Seit Juli vergangenen Jahres die 7. Leitzinsstraffung in der Eurozone auf jetzt 3,75%. Doch die Zinssprünge werden kleiner. Die EZB nimmt also etwas den Fuß vom Gas. Nachvollziehbar findet Michael Grote von der Frankfurt School of Finance and Management.
Das, glaube ich, ist ein ganz guter Kompromiss zwischen den beiden Zielen, die die EZB verfolgt. Auf der einen Seite die Eindämmung der Inflation und auf der anderen Seite die Aufrechterhaltung der Stabilität im Finanzsystem.
Andere Ökonomen nennen das halbherzig. Und auch Grote meint, müsste sich die Notenbank in Anführungszeichen nur um die Bekämpfung der Inflation sorgen, hätten die Leitzinsen stärker erhöht werden können. Zwar hat die Inflation in der Eurozone im Vergleich zum Herbst vergangenen Jahres deutlich nachgegeben, aber mit 7% ist sie im April gegenüber dem Vormonat nicht nur leicht gestiegen, sondern immer noch weit, weit entfernt von der angestrebten Inflationsrate von 2%. Und die Kerninflation, also die Inflation ohne die Energie- und Nahrungsmittelpreise, hält sich mit immer noch 5,6% zäh auf hohem Niveau. Dennoch sei es richtig, dass die EZB die Zinsen nicht deutlicher erhöht habe, sagt Michael Grote von der Frankfurt School of Finance. Weil die schnelle, deutliche Leitzinssteigerung etwa in den USA oder in der Eurozone mittlerweile gefährlich geworden sei fürs Finanzsystem.
Weil wir bei den Banken eine relativ zerbrechliche Situation haben, eine gefährliche Situation bei den Banken. Je stärker die Zinsen ansteigen, hervorgerufen von der EZB, umso weniger wert werden die Kredite oder Wertpapiere, die die Banken in der Vergangenheit gekauft haben und auch heute noch halten.
Das belastet die Bilanzen der Banken. Einzelne Banken, vor allem in den USA, sind nicht nur, aber auch dadurch jüngst in Schieflage geraten. Zwar sei das europäische Bankensystem stärker reglementiert als das US-amerikanische, sagt Grote, aber das heiße nicht, dass es nicht auch in der Eurozone und in Deutschland zu Schieflagen bei Banken kommen könne. Trotz dieser Gefahren glaubt die Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Bank Fritzi Köhler-Geib, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter erhöhen wird.
Da ist ja auch vorstellbar, dass noch weitere Zinsschritte folgen. Und dann wird man diese Zinsen für eine Weile wirken lassen auf die Wirtschaft. Natürlich eben, wie gesagt, mit sehr viel Fingerspitzengefühl, mit Blick auf die Realwirtschaft und auch die Finanzstabilität.
Damit ist klar, für die Notenbanken ist die Zinspolitik noch schwieriger geworden und der Weg zur Geldwertstabilität ist ein langer.
Deutsche Unternehmen stehen traditionell für Technik, Forschung und Innovationen. Zumindest war das so über viele Jahrzehnte. Die Frage ist nur, können sie diesen Ruf halten? Denn deutsche Konzerne werden bei den Forschungsausgaben zunehmend von anderen abgehängt, vor allem von US-amerikanischen Unternehmen. So das Ergebnis einer heute veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung EY mit Sitz in Stuttgart. Henrik Ahlers ist dort Vorsitzender der Geschäftsführung. Hallo, Herr Ahlers.
Hallo, Frau Rosenkranz.
Was heißt das denn, deutsche Firmen werden bei den Forschungsausgaben abgehängt? Wo stehen Sie denn im internationalen Vergleich?
Ja, also zunächst ist bemerkenswert, dass wir nur noch ein Unternehmen haben, das es in die Top 10 der 500 forschungsstärksten Unternehmen geschafft hat. Wir haben nur noch 29 Unternehmen insgesamt. Das waren 2018 noch 35 Unternehmen. Und insofern zeigt sich auch bei der Höhe der Ausgaben, dass der Unterschied zwischen der Nummer 1 und Nummer 9 Volkswagen doch schon von erheblicher Natur ist. Und das könnte natürlich für die Zukunft bedeuten, dass wir den innovativen Anschluss verlieren.
Das heißt, Volkswagen ist tatsächlich der einzige Konzern, der es unter die Top 10 schafft bei den Forschungsausgaben.
Das ist richtig. Sogar Volkswagen ist gestiegen von Nummer 10 auf Nummer 9 mit einem auch gestiegenen Forschungsbudget, 12% Zuwachs. Aber der Abstand ist halt in Summe groß und wir sehen es auch in den Durchschnittswerten. Während in den USA der Forschungsindex 8,1 ist, liegt er in Deutschland nur noch bei 5,4.
Sie haben es eben schon angeschnitten. Was heißt das denn für den Standort Deutschland? Was ist denn Ihr Fazit daraus?
Also grundsätzlich müssen wir doch festhalten, dass die deutsche Wirtschaft sehr gut durch die letzten Krisen gekommen sind und die gut gemeistert hat. Aber die Frage ist ja, wie zukünftig Geld zu verdienen ist. Und da spielt sicherlich die Digitalisierung eine sehr entscheidende Rolle. Man sieht einfach, die Top 5 Unternehmen in diesem Ranking sind Digitalunternehmen. Und wenn dort erheblich in die Forschung investiert wird, besteht natürlich die Gefahr, wenn immer mehr Produkte, wie zum Beispiel auch das Auto, digitalisiert werden, dass wir dort den Anschluss verlieren.
Wichtig ist zu wissen, dass bei Ihrer Studie nur die großen börsennotierten Konzerne unter die Lupe genommen wurden und zum Beispiel nicht der Mittelstand, der in Deutschland zum Teil sehr innovativ ist und auch verhältnismäßig hohe Summen in Produktinnovation investiert. Sind die Studienergebnisse vor dem Hintergrund dann überhaupt aussagekräftig, speziell was unseren Standort Deutschland betrifft?
Doch, das glaube ich unbedingt schon, weil sie doch widerspiegeln, welche Rahmenbedingungen hier vorherrschen. Und diese Rahmenbedingungen gelten ja gleichermaßen auch für den Mittelstand. Insofern gibt es schon eine Aussage daraus, dass es die Drohung ist, dass wir hier den Anschluss verlieren. Gerade auch die Antragspflichten und die Bürokratie sind hier schon ein deutliches Hemmnis für die Forschung in Deutschland.
Aber ist es nicht völlig klar, dass Konzerne wie Amazon oder Google bzw. Alphabet da ganz andere Summen in Forschung investieren können und müssen? Oder andersrum gefragt, wer sollte da überhaupt mithalten können auf europäischer Ebene?
Das ist grundsätzlich richtig, aber es ist doch dann auch wieder die Feststellung erschreckend, dass kein europäisches Digitalunternehmen dabei ist. Und das heißt ja womöglich, dass wir bei der Digitalisierung, und das sieht man auch einfach bei den großen Konzernen, eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Und insofern, glaube ich, ist das schon ein gewisses Alarmzeichen, was davon ausgeht, weil natürlich diese digitalen Plattformen lassen sich weltweit skalieren.
Welche Rahmenbedingungen müssten sich Ihrer Meinung nach noch ändern, damit wieder mehr in Forschung investiert wird?
Meine Überzeugung ist, die normale Dreiklang ist immer Innovate, Scale und Regulate. Und wir fangen uns sehr früh an, Gedanken über das Regulieren zu machen. Das sehen wir jetzt auch bei der künstlichen Intelligenz. Und ich glaube, dass wir zumindest an den Hochschulen und in der Initiative einfach mehr offene Forschung zulassen sollten und uns dann erst im zweiten Schritt Gedanken machen müssen, ob es Möglichkeiten gibt, diese Technik einzusetzen, die missbräuchlich oder nicht gewünscht ist und dann zur Regulierung kommen. Ich glaube, wir regulieren schon sehr früh an den Hochschulen oder auch bei bestimmten Initiativen. Und das ist per se für einen Zukunftsstandort nicht förderlich.
Meint Henrik Ahlers von der Unternehmensberatung EY. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wärmepumpen und E-Autos, das sind zwei der größten Wachstumstreiber für den Technologiekonzern Bosch. Heute hat das Unternehmen aktuelle Zahlen vorgelegt, die zeigen, das Geschäft ist trotzdem in vielerlei Hinsicht schwieriger geworden. Christoph Geismeier berichtet.
Bosch erwartet in diesem Jahr weiter hohe Preise auf den Rohstoff- und Energiemärkten. Das wird die Entwicklung des Unternehmens bremsen. Nach Einschätzung des Technologiekonzerns wird sich die Weltwirtschaft angesichts der Rahmenbedingungen 2023 erheblich abkühlen. Dennoch peilt Bosch in diesem Jahr ein Umsatzplus und eine EBIT-Rendite von 5% an. Auch wenn die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anspruchsvoll bleiben, wollen wir unser Wachstumstempo deutlich erhöhen, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung. Dabei setzt Bosch neben seinem Kerngeschäft als Autozulieferer unter anderem auf den Ausbau der Wärmepumpenproduktion. Hier werde die Nachfrage in den nächsten Jahren nicht nachlassen, so Bosch. Bis Ende des Jahrzehnts will das Unternehmen in den Ausbau der Wärmepumpenproduktion allein in Europa mehr als 1 Milliarde Euro investieren. Im vergangenen Jahr hat Bosch seine Umsatz- und Gewinnziele nach eigenen Angaben übertroffen. 2022 erreichte Bosch beim Umsatz ein Plus von 12% auf über 88 Milliarden Euro. Der Gewinn lag bei 3,8 Milliarden Euro. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
Und zum Schluss switchen wir nochmal zurück zur Leitzinsanhebung der EZB. Die war heute natürlich auch das beherrschende Thema an den Aktienmärkten.
Für die Märkte habe die heutige Entscheidung keine Überraschung beinhaltet, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Der DAX reagierte zwar im ersten Moment positiv, bleibt aber im Tagesverlauf im Minus und schließt 0,5% schwächer bei 15.734 Zählern. Die erneute Zinserhöhung sei der richtige, wenn auch für viele Unternehmen ein schwieriger Schritt, kommentierte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Denn nur wenn die Inflation stabil auf niedrigem Niveau sei, könne auch die Wirtschaft in der Breite wieder investieren. Bianca von der Au, ARD Börsenstudio, Frankfurt.